Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz
mit Malte Asmus und Andreas Thies.
Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.
Die internationale Showdown-Elite war vom 4. bis 8. März wieder unterwegs. Diesmal ging es nach Prag zum Showdown Cup 2020 und auch mit dabei waren 21 deutsche Starter, 8 Frauen und 13 Männer vom deutschen Team. Und wie die abgeschnitten haben und wie das Turnier insgesamt lief, das lassen wir uns gleich mal erklären von Kevin Barth. Der war wieder in Doppelfunktion unterwegs, hat selber gespielt und für uns auch wieder Stimmen gesammelt von den 3 bestplatzierten deutschen Startern. Die hören wir gleich erstmal. Hallo Kevin.
Hallo Malte.
Kevin, du bist hoffentlich wieder wohlbehalten zurück nach Deutschland gekehrt, muss man ja in diesen Tagen sagen und fragen. Corona verschont geblieben?
Ja, also wir hatten vor Ort gewisse Sicherheitsvorkehrungen. Ne? Wenn gespielt wurde, sind die Tische entsprechend in den Pausen auch desinfiziert worden. Und es ist natürlich gebeten worden, dass jeder sich umsichtig und entsprechend vorsichtig verhält. Aber es ist alles gut gegangen. Ich bin wieder wohlbehalten in Deutschland angekommen. Und ja, wir haben es jetzt bei uns nicht so gespürt, wie es anderweitig momentan in Europa, denke ich, spürbar daneben ist.
Aber hat sich's auf die Zusammensetzung des Turniers ausgewirkt? Einige Italiener vielleicht nicht gekommen?
Ja, also was von Anfang an klar war, dass Spieler aus Südkorea nicht teilgenommen haben. Das war wohl ursprünglich geplant. Und dann gab es eine Woche vor Turnierbeginn eine Teilnehmerliste. Da standen 52 Herren drin. Die ist dann auf 45 geschrumpft. Es haben, wie du gerade angemerkt hast, mehrere Spieler aus Italien abgesagt, darunter auch ein Luca Liberali, der zwar in den letzten 12 Monaten wenig Weltranglistenturniere gespielt hat, der aber, wenn er wo teilnimmt, immer einer ist, der vorne mit dabei ist. Und ich weiß noch, dass unser bester deutscher Spieler Tade Rosenfeld extra noch im Training so einen Schlag geübt hatte, verzweifelt, wo er gemeint hat, den bräuchte er gegen Luca Liberali und dann hat er gar nicht gespielt. Also sowohl bei den Herren als auch bei den Damen gab es 7 beziehungsweise 2 Absagen noch vor Turnierbeginn, weil es in Italien eben momentan dann einfach so war, dass es entsprechende Empfehlungen gab, nicht zu reisen und gewisse Spieler dann auch keine Flüge mehr in diese Richtung, Richtung Prag dann auch bekommen haben. Also von 52 Herren sind am Ende 45 angetreten und von 27 Damen dann am Ende 25.
Das Thema Corona wird uns auch später in der Sendung nochmal beschäftigen. Lass uns erstmal auf das Geschehen dann in Prag eingehen. Wir haben uns zuletzt gesprochen nach den Pajulaati Games in Finnland, wo ihr auch mit einem deutschen Team teilgenommen habt. Pajulaati ja eher abgelegen, Prag dagegen eine europäische Metropole. Wenn du mal die beiden Turniere vergleichst, hat die Lage so eines Turniers Auswirkungen auf die Organisation, vielleicht auch auf die Attraktivität des Spielerfeldes?
Ja, wir hätten theoretisch über 50 Teilnehmer gehabt, während es in Finnland knapp 40 gewesen wären. Also es sind Reisen nach Tschechien sind durchaus, glaube ich, preiswerter gewesen. Man hat die grundsätzliche Gebühr, die für das Turnier in Prag zu zahlen war niedriger. Die Flüge sind für einige Nationen billiger nach Tschechien. Ich weiß, dass die Slowenen dann halt mit dem Bus gekommen sind und deswegen halt dann auch eine slowenische Delegation da war. Aus Deutschland ist auch ein großer Teil über so einen Fernbus über Nürnberg entsprechend nach Prag gereist. Also die Anbindungen sind besser und du bist halt auch schneller im Spielerhotel vom Flughafen, von den entsprechenden Bahnhöfen. Und ich denke schon, dass sich das ein bisschen bemerkbar gemacht hat, auch wenn es in meinen Augen am Spielsystem einiges zu verändern und zu verbessern gibt.
Ja, kannst du gerne noch weiter ausführen. Was hat dich gestört?
Gut, wir haben am Ende 45 Herren gehabt und die Turnierleitung hat es dann für nötig gesehen, daraus dann 12 Gruppen zu machen, 9 Vierergruppen und 3 Dreiergruppen. Finde ich relativ unglücklich. Es hat dann halt dazu geführt, dass es einige gab, vor allem im hinteren Feld, die 5 oder nur 6 Spiele in diesen 3 Tagen gemacht haben. Was halt noch erschwerend dazu kam, war, dass die Spieler, die um die Plätze 37 bis 45 gespielt haben, nach der ersten Runde, dass man da keine 3 Dreiergruppen gemacht hat, sondern es gab eine Dreiergruppe und die anderen 6 wurden dann in 3 K.O.-Duelle unterteilt. Also völlig sinnbefreit in meinen Augen. Aber man musste scheinbar an irgendwelchen Spielen sparen. Man hat dann auch immer erst morgens um 8.30 Uhr angefangen zu spielen. Da kenne ich von manchen anderen Turnieren auch, dass da schon um 8 Uhr gespielt wird. Das heißt, eine halbe Stunde nach vorne hätte man gehen können. Es hat halt, wie gesagt, dazu geführt, dass manche Herren, also ich hatte nur 6 Spiele in 3 Tagen. Es gab einen Herren, der hatte nur 5 Spiele in 3 Tagen und das ist halt zu wenig. Also für Leute, die aus ganz Europa zu diesem Turnier reisen, Geld ausgeben. Es war eine Zweiklassengesellschaft. Aus diesen Gruppen blieben bei den Herren 24 übrig, die um die Plätze 1 bis 24 gespielt haben. Und da wurden dann 6er-Gruppen gebildet, während weiter unten dann mit 3er-Gruppen weitergespielt wurde. Also wenn du oben unter den ersten 24 warst, hattest du 10 Spiele garantiert. Und wenn du unten gelandet bist, dann bist du meistens nur auf 6 gekommen. Wenn man dagegen die 45 Herren in 5 Fünfergruppen und 5 Vierergruppen aufgeteilt hätte, dann hätte man allen 8, 9 oder sogar 10 Spiele entsprechend garantieren können. Ich habe es mir ausgerechnet, es wären nur 24 Spiele mehr gewesen. Aber scheinbar, ich weiß nicht, warum man es so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Es war auf jeden Fall etwas, was mich gestört hat und was mich darüber nachdenken lässt, ob ich im nächsten Jahr da nochmal hinfahre.
Ist das diese Organisation Sache des Turniers? Gibt es da keine übergeordneten Regularien, nach denen sowas durchzuführen wäre?
Also wenn man sich alleine die Tatsache anguckt, dass wir immer noch ein Weltranglistensystem haben, das dazu führt, dass nur die ersten 30 entsprechend Weltranglistenpunkte kriegen und wir bei den Herren inzwischen bei eigentlich allen Turnieren mehr als 40 Teilnehmer haben und es keinen Unterschied macht, ob ich 31. oder 45. werde und ich immer noch 0 Punkte kriege, dann sagt das vieles über die aktuelle Systematik irgendwie aus. Also soweit ich weiß, ist die Turnierorganisation und das entsprechend zu spielende System den Organisatoren dann entsprechend überlassen. Und das wäre schön, wenn es da entsprechende Grundregeln, Grundsätze geben würde. Zu den Weltranglisten kann man halt auch sagen, dass genauso nationale Wettkämpfe, also die entsprechenden nationalen Meisterschaften in die Weltranglisten noch mit reinzählen, wo man halt überhaupt keine Relation ziehen kann. Wenn die Schweizer ihre Schweizer Meisterschaft spielen, es gibt bislang noch nicht so viele Spieler in der Schweiz, das sind 4 Herren, die da spielen. Das heißt, wenn ich als Herr antrete, habe ich schon 50 Weltranglistenpunkte sicher, die der 4. von der deutschen Meisterschaft erst bekommt, wenn er irgendwie 8, 9, 10 Spiele gewonnen hat und dieses Jahr mit dem Einzelliga System noch viel mehr. Also da muss einiges in meinen Augen nicht nur bei so einer Turnierorganisation umgestellt werden, sondern einfach auch in den Rankings und da merken wir halt einfach noch, dass Showdown ein Sport ist, der von Leuten ausgeübt wird, die das ehrenamtlich machen. Das ist auch großartig, dass sie es ehrenamtlich machen. Aber in manchen Momenten würde ich mir schon wünschen, dass man da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl irgendwie hat, weil für einige Spieler war es halt einfach schwierig. Ja, ich hatte freitags ein einziges Spiel und nur weil ich es verloren habe, durfte ich dann 5 Minuten später noch ein zweites machen, weil sie es irgendwie anders nicht gedeichselt bekommen haben. Und mein Samstag bestand auch nur aus einem Spiel, also 6 Spiele in 3 Tagen. Weiß ich halt nicht, ob ich das bei einem internationalen Turnier so unbedingt machen möchte. Zum Beispiel ist das halt in Pisa wieder ganz anders. Da wird in der 2. Runde halt mit 7er-Gruppen gespielt und da haben sie halt auch 8 Tische im Gegensatz zu Prag, wo wir 6 Tische hatten. Gut, das war einfach von der Auslastung dieses Hotels nicht anders möglich. Aber da muss man sich dann halt Gedanken machen, ob man unbedingt über die 40 Teilnehmer gehen kann, wenn man dann einen Spielmodus hat, der nur den oberen 24 Herren 10 Spiele garantiert. Bei den Damen war es halt auch so. Da sind die ersten 12 Damen, da hat man keine Sechsergruppen gemacht. Da wurden 4 Dreiergruppen gebildet und da gab es halt auch Damen, die nur 6 Spiele in 3 Tagen hatten. Also grundsätzlich sind da einige Dinge in meinen Augen nicht so gelaufen, wie sie hätten möglicherweise laufen können, wenn man einfach ein bisschen kleiner gedacht hätte. Ich kann verstehen, dass die Organisatoren sagen, ist ja super, wenn sich da über 50 Leute anmelden und dann gucken wir auch, dass wir das alles irgendwie umgesetzt bekommen. Aber wenn das Spielsystem dann darunter leidet, sobald mehr als, weiß ich nicht, 40 Herren dabei sind, dann muss man sich halt überlegen, ob man das in Zukunft tatsächlich nochmal so macht.
Also stark reformbedürftig. Wie hast du dir denn die Zeit vertrieben, während du nicht gespielt hast?
Ja, ich bin grundsätzlich jemand, der dann gerne auch mal ein bisschen länger schläft. Also gebe ich gerne zu, habe ich dann auch gemacht. Zumindest an dem einen Tag. Und ansonsten, ja, wir sind ein deutsches Team. Ich hatte noch 2 Kollegen vom selben Standort aus Dortmund dabei, Andreas Schmitz und Sabrina Schmitz, und habe mir dann halt auch entsprechend Spiele angeguckt, habe stellenweise dann auch als Coach fungiert und so dann eben mir die Zeit vertrieben. Ich muss aber natürlich sagen, dass ich gerade die Zeit am Freitag, wo ab 8.30 Uhr gespielt wird bis 18 Uhr, dass sich das schon schwierig totschlagen lässt. Also wo du dann immer wieder auf die Uhr guckst und denkst, oh, jetzt sind es noch 6 Stunden, jetzt sind es noch 5 Stunden. Ne? Also Sabrina Schmitz hatte mich dann zwischenzeitlich auch gefragt, weil sie dann mittags um 12 ihr Spiel gehabt hat, ihr letztes, und dann bis zu den Platzierungsspielen am nächsten Tag auch wieder fast 24 Stunden Pause hatte, ob sie sich mal bei mir zwischendurch im Hotel ins Zimmer legen kann, ein bisschen dösen kann, weil wir waren in verschiedenen Hotels untergebracht auch. Und dann bin ich natürlich da auch nochmal mit und bin auch nochmal irgendwie eine Stunde eingenickt. Also das, ja, Prag bietet natürlich auch Möglichkeiten, dass du irgendwie sagst, du kannst vielleicht nochmal in die Stadt gehen, ein paar Sehenswürdigkeiten angucken. Aber alleine mit meinem nicht vorhandenen Sehrest wäre das halt auch nicht so einfach gewesen, da einfach mal loszuziehen. Ne?
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Lass uns auf die sportlichen Ergebnisse gucken. Also bei den Herren hat am Ende Christian Kisiel aus Polen gewonnen, Peter Sida aus Slowenien Zweiter, Adrian Sloninka aus Polen Dritter geworden. Bei den Damen Jana Pesari aus Finnland, die Siegerin Tanja Oranic aus Slowenien, die Zweite, und Ela Milcharek aus Polen die Dritte. Ein bisschen die üblichen Verdächtigen, oder?
Ja, ganz klar. Also gerade bei den Männern Peter Sida, das ist jemand, der ja die Showdown-Welt dominiert hat, bei dem aber, glaube ich, auch der Rücken Probleme macht und der jetzt weniger spielt, bei dem es eigentlich schon bei der WM Gerüchte gab, dass er aufhören würde, der jetzt aber hier in Prag nochmal gespielt hat. Und jetzt sieht es so aus, als würde er die Showdown-Bühne verlassen. Da gab es bei der Siegerehrung auch große emotionale Worte von unserem deutschen Schiedsrichter Stefan Wimmer, weil er halt gesagt hat, dass Peter Sida über 10, 11 Jahre Showdown geprägt hat, und es war schon eine schöne Geschichte, dass er nochmal ins Finale eingezogen ist. Christian Kisiel scheint ja so seine Position übernommen zu haben, des Dominators, der dann jetzt diesen Titel zum zweiten Mal in Folge gewonnen hat. Adrian Sloninka ist ja der amtierende Weltmeister, also es war schon das vorne dabei, was man erwartet hat. Wobei man bei den Herren auch sagen muss, da hat dann ein Wladimir Poljakow gefehlt, der WM-Dritter war. Da hat dann ein Denis Ovsianikow, der junge Lette, gefehlt. Also ein paar, wie gesagt, Luca Liberali ja auch nicht dabei. Das heißt, es ist ein bisschen ausgedünnt gewesen. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass da das vorne dabei war, was man erwartet hatte. Bei den Damen hat Hanna Wilmi gefehlt. Das ist ja auch eine der besten Spielerinnen der Welt. Jana Pesari hat zum vierten Mal dieses Turnier in Prag jetzt gewonnen, so wie ich das mitbekommen habe. Und es gab bislang nur 4 Ausgaben. Das heißt, bislang stand sie immer oben. Interessanterweise hatte sie wohl jetzt auch einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich. Und dann ist es eigentlich noch beeindruckender, was sie da gemacht hat. Tanja Oranic spielt auch nicht so oft, weil die Sloweninnen einfach die finanziellen Mittel so nicht haben. Ist deshalb in der Weltrangliste auch niedriger gerankt, hat sich aber trotzdem stark ins Finale gekämpft. Und es gab halt im Halbfinale schon das vorgezogene Endspiel zwischen Pesari und Milčarek, wo sich auch die, da war es dann halt so, dass Milčarek in der Vorrunde Zweite in ihrer Gruppe einmal geworden ist, weil sie überraschend gegen, ich glaube, Irina Lavrova verloren hatte. Und aufgrund dessen hat sich das ein bisschen verändert und es kam doch nicht erst im Finale zu diesem Duell zwischen Pesari und Milčarek. Also die Namen, die da vorne sind, sind dann auch die gewesen, die man aufgrund des Turniertableaus und der ganzen Teilnehmer, die dann da waren, entsprechend auch erwarten konnte. Und interessanterweise hat Pesari immer, sieht die immer gut aus gegen Ella Milčarek. Auf der anderen Seite hat Hanna Wilmi, die jetzt nicht dabei war, eigentlich immer Probleme, wenn sie dann auf Ella Milčarek trifft. Also es sind dann so interessante Konstellationen, die gerade bei den Frauen immer wieder da sind.
Und bei den Herren eine interessante Konstellation, dass Tade Rosenfeld wieder Vierter geworden ist. Wir gucken mal eben auf die Ergebnisse der Deutschen im Überblick. Also Tade Rosenfeld Vierter, Manfred Schappenberg ist 13. geworden, Mohamed Al-Harari ist 16., Horst Graffaton ist 19., Dennis Kurtoglu 22., Alfons Vollmer 24., Andreas Schmitz 29., Patrick Walterscheid 30., Benjamin Robert Gleunaric 32., Christoph Niehaus 33., Sebastian Dellit 38., Antonio Michienzi 40. und Kevin Barth, also du 41. Sag mal was zu deiner Leistung.
Ja. Es war eben so, dass ich in meiner Gruppe 3 starke Spieler gehabt habe, allerdings gegen 2 davon nur knapp verloren habe. Einmal gegen einen Top-20-Spieler, Pavol Kobosko, und gegen Mohamed Al-Harari, der am Ende 16. geworden ist, bei seinem internationalen Debüt, muss man sagen. Das ist eine großartige Leistung von Mohamed. Es ist allerdings so, dass ich diese beiden Spiele ja wegen eigener Fehler entsprechend verloren habe. Also dann nicht der Gegner besser war, sondern ich in den Momenten blöde Fehler gemacht habe. Ansonsten hätte ich unter den ersten 24 mitgespielt. Ich bin enttäuscht, was das betrifft. Hab dann in den Platzierungsspielen versucht zu retten, was zu retten war. In meinem letzten Platzierungsspiel hatte ich dann das Gefühl, ich konnte wirklich dann mal endgültig dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist, mein Spiel wirklich auf die Platte bringen, ohne große Fehler, mit Ruhe, mit voller Konzentration, ohne in den entscheidenden Momenten irgendwie Fehler zu machen, irgendwie möglicherweise wieder die Nerven wegzuschmeißen. Also für mich verlief das schon enttäuschend. Ich hatte nichts zu verteidigen, keine Punkte zu verteidigen. Ja, das ist vielleicht das Beste, was da irgendwie an diesem Wochenende passieren konnte. Während dem Turnier war ich da schon ziemlich frustriert. Inzwischen denke ich halt auch, es gibt Wichtigeres im Leben auch. Das heißt, ich muss ein bisschen schauen, dass ich vielleicht die Verbissenheit ein bisschen loswerde. Manch einer verwechselt das dann auch mit Arroganz, meine Herangehensweise, weil ich halt einfach auch sage, wenn ich das spiele, was ich spielen kann, dann habe ich einen Platz unter den ersten 30, dann bekomme ich Weltranglistenpunkte. Aber es hat nicht sollen sein und da muss ich eben einfach jetzt ein bisschen schauen, woran es gelegen hat, gewisse Fehler möglicherweise abstellen, mental nochmal ein bisschen was machen. Es war für mich vielleicht ein Alarmsignal zum richtigen Zeitpunkt. Ansonsten würde ich das deutsche Ergebnis als durchaus positiv einordnen bei den Männern. Viele unter den ersten 30, gerade Mohamed Al-Harari schön vorne als 16. Horst Grifferton auch wieder mit seinen 57, 58 Jahren, was der da noch abrufen kann, großartig. Dennis Kurtoglu mal wieder in den Punkten, Alfons Vollmer hat den amtierenden Europameister Olli Kyttä-Vähtä geschlagen und auch ein Sebastian Delit, der zwar in Anführungsstrichen nur 38. geworden ist, aber bei seinem Debüt den französischen Spitzenspieler Pierre Bertrand einfach mal im ersten Spiel geschlagen hat. Da sind wir aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, einfach weil er das ganz locker genommen hat, gar nicht so genau wusste, wer ist dieser Pierre Bertrand eigentlich. Und das sind die großartigen Geschichten, die dann auch dieses Turnier aus deutscher Sicht geschrieben hat. Ich war nicht dabei bei den großartigen Geschichten, aber ich glaube, ich kann meine Lehren dann daraus ziehen.
Aber du warst als Interviewer natürlich dabei. Hören wir gleich auch noch dich im Gespräch mit Manfred Scharpenberg und mit Tade Rosenfeld und auch mit der besten deutschen Dame, Birgit Riester. Die ist auf Platz 6 gelandet. Sabrina Schmitz ist 11., Sarah Piesek 14., Annika Hein 15., Wiebke Rommling landete auf Platz 19, Bianca Scharpenberg auf Platz 21, Andrea Rippich wurde 23. und Petra Welsing 25. Bevor wir die Interviews mit den drei von mir genannten hören, vielleicht von dir noch eine kurze Einschätzung zu den Damen. Wie würdest du da insgesamt das deutsche Ergebnis der 8 Damen einschätzen?
Ja, Birgit Riester ist wieder gut vorne mit dabei gewesen. Der 6. Platz ist, glaube ich, auf jeden Fall ein schönes Resultat für sie. Vielleicht wäre Rang 5 noch möglich gewesen. Also sie voll und ganz in ihrem Potenzial, in ihren Möglichkeiten. Sabrina Schmitz hat dann das Viertelfinale verpasst, weil sie das direkte Duell gegen Birgit Riester verloren hat. War darüber auch nicht sonderlich glücklich, ist aber, glaube ich, also Sabrina Schmitz nach wie vor auch, ne, aufgrund dessen, dass sie 15, 16 Jahre jünger ist auch als Birgit Riester, Bettina Stephan, die ja jetzt hier nicht dabei war, hat sie, glaube ich, noch einiges vor sich, ist technisch auch eine der besten, die wir in Deutschland haben, und wird mit Sicherheit in den nächsten internationalen Turnieren wieder auf sich aufmerksam machen. 11. Platz ist, glaube ich, noch völlig in Ordnung für sie, und sie rückt jetzt in der Weltrangliste, weil sie in Prag auch nichts zu verteidigen hatte, auch nochmal vor, ist die neue Nummer 10. Sarah Piesek, das ist großartig, eine Spielerin, die bislang einmal in Pisa gespielt hatte, da 27. geworden ist, die sich jetzt auf Platz 14 nach vorne gekämpft hat, also Lob und Anerkennung. Annika Hein hätte sich vielleicht ein paar Plätze weiter nach vorne gewünscht, ist aber wohl auch noch im Rahmen. Wiebke Römmling hat ihr internationales Debüt gegeben. Von daher ist, denke ich, der 19. Platz auch völlig im Rahmen. Bianca Scharpenberg, Andrea Rippich, Petra Welsing haben ja auch den ein oder anderen guten Moment für sich verzeichnen können und werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten, denke ich, auch zufrieden sein, auch wenn vielleicht auch, ne, weil mehrere Damen aus der Spitze nicht dabei waren, vielleicht wäre noch die ein oder andere mehr in den Top 20 möglich gewesen. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man mit dem Gesamtresultat der Damen schon auch zufrieden sein. Es war mit Bettina Stephan, wie gesagt, ja auch eine Dame nicht dabei, die ansonsten alles auch mitnimmt und in der Weltrangliste normalerweise unter den Top 10 steht. Um noch kurz eine Sache zu den Herren zu sagen, Manfred Scharpenberg ist ja 13. geworden und wird jetzt in der Weltrangliste mit Rang 21 so hoch geführt werden wie noch nie. Also ich glaube, es gab überhaupt noch nie eine deutsche Nummer 2 bei den Herren, die so hoch geführt war.
Also das ist ein sehr, sehr positives Ergebnis, und die drei von mir genannten, Manfred Scharpenberg, Tade Rosenfeld und Birgit Riester, die hört ihr nach einer kurzen Pause im Interview mit unserem Kollegen Kevin Barth.
Tade Rosenfeld, zum 4. Mal beim internationalen Turnier unter den ersten 4. Wird das langsam zur Gewohnheit?
Ich hoffe doch. Also ich spiele da vorne mit. Ist ein bisschen abhängig davon, wie die Gruppeneinteilungen und so weiter werden. Aber dadurch, dass ich jetzt halt immer ganz gut Punkte sammel, bekomme ich natürlich auch die besseren Gruppen am Anfang. Und dann wird das jetzt hoffentlich so ein bisschen zur Gewohnheit. Realistisch gesehen ist da zwischen den ganz vorderen Spielern und mir dann doch noch eine Lücke, aber da wollen wir mal gucken, ob wir die nicht vielleicht auch noch geschlossen kriegen.
Am ersten Tag bist du, glaube ich, so ein bisschen holprig ins Turnier reingekommen. Was war das Rezept, damit das am zweiten Tag anders gelaufen ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war einfach der Turnierflow, der mir gefehlt hat am ersten Tag. Ich meine, ich habe ja trotzdem gewonnen, aber es war irgendwie ich habe mich nicht so richtig wohlgefühlt bei den Spielen, weil dieser Fokus auf Turniermodus, der war noch nicht da. Und der kam dann am zweiten Tag und es fühlte sich irgendwie besser an dann. Also auch die Gruppe hat, ich war ein bisschen traurig darüber, dass ich nicht meine erste Gruppe vor der ganzen Absageserie bekommen habe, sondern dass dann kurzfristig noch in eine andere Gruppe übertragen wurde, wo ich dann erstens mal ein Spiel weniger hatte und dann auch noch einen Deutschen in der Gruppe hatte, wo ich vorher keinen hatte. Also ja, war so ein bisschen frustrierend, aber das ging dann schon.
Du hast eben über den noch vorhandenen Abstand zu ganz oben gesprochen. Ganz oben ist in meinen Augen aber nur noch einer, der da wirklich irgendwie dir voraus ist, und das ist Christian Kisiel, gegen den du dann heute im Halbfinale, nachdem du ungeschlagen bis ins Halbfinale marschiert bist, gegen den du dann da 0-3 verloren hast. Was fehlt nach wie vor? Du hast letztes Jahr gegen ihn in Prag das Finale verloren. Du hast, glaube ich, ihn auch noch nie geschlagen. Was ist das?
Das ist erstens mal wahnsinniges Talent von diesem großartigen Spieler. Also der ist technisch grandios. Also ich sage immer, der ist drei Spiele auf einmal, weil der so wahnsinnig variabel ist. Der kann sich umstellen und umstellen und nochmal umstellen. Und um da dann jeweils zu finden, wie hat er sich jetzt gerade umgestellt, was funktioniert überhaupt gerade bei dem, das ist gar nicht so einfach, selbst mit Coach, weil der Coach kann ja nur das sagen, was während des Spiels passiert, aber nach dem Timeout stellt er sich dann natürlich wieder um. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der ist wahnsinnig talentiert, jung, dynamisch, extrem athletisch, ohne aber irgendwie die Ungelenkigkeit von so viel Masse zu haben. Er ist extrem schnell, er ist extrem clever. Also ich finde auch, er spielt sehr smart. Also ich bin eigentlich irgendwie, was seine Spielweise angeht, ein Riesenfan von ihm, beziehungsweise bin extrem beeindruckt davon. Und was da nun wirklich fehlt, ich meine, ich bin ab und zu schon satzweise nah rangekommen. Aber wenn du trotzdem fast jeden Satz zumachst, auch wenn es mal knapp wird, wie er es macht, dann bist du einfach der bessere Spieler. Und da werde ich jetzt gucken, was ich trainieren kann. Ich muss trainieren, dem Gegner weniger Ballbesitz zu geben, ohne dabei große Fehler zu machen. Das hat mir ja das Genick gebrochen, dieses Spiel. Da habe ich viel zu viele Fehler gemacht. Aber realistisch gesehen ist da auf jeden Fall noch sehr viel, was ich irgendwie verändern muss, um bei Christian am Boden zu kratzen.
Dann hattest du noch das Spiel um Platz 3 gegen Adrian Sloninka, gegen den du ja eigentlich eine gute Bilanz hast, wo viele gedacht haben, jetzt holt er sich da den dritten Platz, und dann kam da ein Spiel, das kein Krimi-Autor besser hätte skripten können. Im ersten Satz ein 3-10 Rückstand aufgeholt, im vierten Satz machst du dir ein Eigentor, da steht es 10-10 und gewinnst den noch zum 2-2, und dann führst du im fünften 10-4. Und machst den letzten Punkt nicht. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal kurz einmal durchgehe, aber wie hart war das für dich, und was hat da möglicherweise dann im entscheidenden Moment nicht gepasst?
Ehrlich gesagt, das Spiel war für mich voll okay. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe auch viel gelernt. Ich habe einen mit einer Schlägerstellung ausprobiert gegen ein Problem, was ich vor allem international habe, und das hat auch ganz gut funktioniert. Von daher bin ich recht zuversichtlich, dass ich da auch noch ein bisschen was abstellen kann in Zukunft. Aber wenn das Spiel so ausgeglichen ist und man sich so ein bisschen einfach gegenseitig Satz für Satz abjagt, dann ist das einfach Spaß. Und was da gefehlt hat, ich meine, im Nachhinein hätte ich diesen letzten Punkt im letzten Satz, wo ich ja wirklich ganz gut Vorsprung hatte, irgendwie noch erzwingen müssen, anstatt zu versuchen, ein Tor zu schießen, hätte ich noch ein bisschen dreckiger spielen müssen. Aber da war ich mir auch nicht sicher genug, ihn zu provozieren zu einem Fehler. Da muss ich vermutlich, auch wenn es mir schwerfällt, noch ein bisschen trainieren, die Leute wieder ein bisschen auf Fehler anzugreifen. Also da gibt es einen bestimmten Schlag, wo man dem Gegner quasi den Ball auf den Schläger appliziert, sodass er rausfliegt, ohne dass der da groß was machen kann. Der ist sehr dreckig, aber den musste ich vielleicht für solche Situationen mal wieder üben, weil man hat man hat von 10 zu 4 hat man so viele Möglichkeiten, irgendwie noch einen Punkt zu holen. Und in solchen Situationen brauche ich vielleicht auch ein bisschen mehr Brechstange.
Ich glaube, vor 3 Jahren hat in Prag deine internationale Karriere angefangen. Das ist ziemlich genau jetzt quasi das Jubiläum. Wie viel Potenzial siehst du bei dir noch, jetzt wo du 3 Jahre dabei bist, wo du schon Finals gespielt hast, wo du fast schon alles mitgemacht hast?
Es kommt ein bisschen drauf an, wie stark ich am Ball bleibe. Also ich habe momentan so ein bisschen Motivationsproblem. Ich könnte mehr trainieren, als ich tue. Ich müsste mehr trainieren, als ich tue, um eben diese 20%, die da nach oben hin wirklich noch fehlen, wir kennen ja alle die 80-20-Regel, um die irgendwie noch zu durchbrechen. Also ich bin immer so kurz davor zu sagen, so jetzt mache ich es noch mal ein bisschen ernsthaft. Aber dann denke ich mir auch wieder, ich weiß nicht, ob ich das in meinen Alltag reinkriege. Also Potenzial, ob ich da wirklich bei den Polen, die richtig, richtig krass trainingstechnisch, athletisch bei diesem Sport dabei sind und ihn halt als extremen Leistungssport betreiben, mit allen Konsequenzen. Ob ich da wirklich mitmachen kann, weiß ich tatsächlich leider noch nicht. Und ob ich da auch mitmachen will. Also bei den allermeisten anderen funktioniert es jetzt mit meinem Training-Kontingent und meinem Engagement und meiner Motivation ganz gut. Aber die Polen, die rennen uns halt nach und nach immer weiter davon.
Du hast die Motivation eben angesprochen, dass da manchmal auch ein gewisses Problem da ist. Wie gefährlich ist das für den April, wo der Abschluss der deutschen Meisterschaft ansteht und möglicherweise dein 4. Titel in Serie wartet?
Da erwischst du mich jetzt, glaube ich, auf dem falschen Fuß, weil ich mir darüber noch nicht so große Gedanken gemacht habe.
Das ist meine Aufgabe, glaube ich.
Also ich hab schon auf jeden Fall Bock, dieses Turnier zu spielen und da auch gut abzuschneiden. Und ich trainiere natürlich auch Schläge für gewisse Spieler, wo ich weiß, die funktionieren bei dem, die funktionieren bei dem und so. Das ist weiterhin im Training drin. Also ich glaube, dafür werde ich auf jeden Fall noch gut genug mitarbeiten, um da so gut wie möglich drauf vorbereitet zu sein. Es verlockt natürlich so ein bisschen, sich auf dem Platz auszuruhen, den man sich erkämpft hat, aber ich glaube, das wäre sehr gefährlich. Von daher werde ich das nicht tun. Ich meine, der Horst zum Beispiel hat mir ja hier bei dem Turnier, bei meinem zweiten Spiel auch ordentlich aufgezeigt, was selbst deutsche Spieler mir die Bälle um die Ohren ballern können und ich dann nur noch mit selbigen schlackere. Also ich glaube, dass ich da tatsächlich auch noch mal ein bisschen mehr mich verbeißen muss, um meinen Platz überhaupt zu halten.
Wir sind darauf sehr gespannt. Deine nationale Siegesserie ist momentan bei 32 gewonnenen Spielen, wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Gratuliere an dieser Stelle aber auch zu einem hervorragenden Turnier hier in Prag und danke für das Gespräch, Tade Rosenfeld.
Ich danke.
Manfred Schabenberg ist bei mir, Platz 13 hier in Prag bei deiner ersten Teilnahme hier in Prag. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?
Ja, also grundsätzlich fand ich es hier ganz, ganz cool, muss ich sagen. Und die Platzierung war, glaube ich, im Bereich des mir Möglichen. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, aber bin durchaus sehr zufrieden. Also gerade vor allem, weil ich die letzten Spiele dann doch nochmal alle für mich entscheiden konnte. Und ja, also ich bin recht zufrieden.
Was war das Highlight für dich aus den ganzen Spielen? Lässt sich da was rauspicken?
Echtes Highlight gab es nicht wirklich. Also das Spiel, was ich gerne als Highlight für mich verbucht hätte, wurde mir ein bisschen zerpfiffen. Und ansonsten war jetzt kein echtes Highlight dabei, außer das quasi kleine Finale zu gucken, wohlgemerkt. Das fand ich ganz toll, muss ich sagen. Aber für mich persönlich war jetzt nichts wahnsinnig Berauschendes dabei.
Was hat gefehlt, um es von der Zwischenrunde ins Viertelfinale zu schaffen? Weil wir ja auch bei der WM gesehen haben, als du im Viertelfinale warst, was da theoretisch möglich ist. Aber es hat dieses Mal eben nicht ganz gereicht.
Diesmal hat es nicht ganz gereicht, weil ich gerade zum Beispiel gegen Pierre Bertrand, den hatte ich zwar die letzten zwei Male besiegt, aber es war wohl auch vielleicht einfach ein bisschen zu spät, das Spiel. Und ich bin im zweiten Satz zwar noch auf 10, beziehungsweise sogar habe kurz 10-9 geführt. Und dann hat er eben nochmal zwei Tore gemacht. Und dann damit war der zweite Satz eben auch gegen mich entschieden. Da hatte ich halt gehofft, dass ich vielleicht das für mich entscheiden kann. Aber ja, dann war es das auf jeden Fall in dem Moment, weil ansonsten hatte ich nur noch den Weltranglisten Ersten und den Sergei Skibiel oder wie er auch immer heißt in meiner Gruppe, und die konnte ich dann, gut, dem Sergei habe ich dann noch einen Satz abgenommen, aber da hat es eben auch nicht ganz gereicht. Und das Spiel eben gegen Christian Kiesel, was ich gerne mal richtig frei gespielt hätte, wurde mir eben doch durchaus zerpfiffen, indem man mir eigentlich ständig nur Defensivfehler gepfiffen hat und ich gar nicht erst richtig ins Spiel kam. Und dadurch, ja, dadurch habe ich halt einfach den Einstieg ins Viertelfinale verpasst.
Was kannst du mitnehmen aus diesem Turnier? Was kannst du vielleicht auch lernen? Ich glaube, du bist jetzt auch nicht derjenige, der extrem oft auf internationalen Turnieren schon war. Also auch, ich glaube, egal wie oft man war, man kann immer was mitnehmen, man lernt immer was. Was würdest du sagen?
Also für mich habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich an einer Alternative für meine Verteidigung arbeiten muss. Das ist eins, was ganz wichtig ist. Da bin ich zwar schon dran, aber für international reicht es auf jeden Fall noch nicht. Deswegen habe ich es auch nicht angewendet. Und natürlich die Treffsicherheit muss präziser werden. Insgesamt die Präzision muss noch genauer werden bei mir.
Wie viel kann da jetzt noch in einem Monat passieren? Weil diese 4-5 Wochen sind ja jetzt noch bis zur deutschen Meisterschaft. Und ist jetzt der Fokus da auch voll drauf bei dir?
Ab dem Turnier würde ich sagen, ja gut, es läuft ja noch zwischendurch, kommt ja auch noch sogar noch ein Bundesligaspieltag. Ja, vorher gibt es in Hessen noch einen DM-Vorbereitungslehrgang, das ist nächstes Wochenende. Und ja, da werde ich wahrscheinlich dann nochmal ein paar neue Tipps oder Tricks oder Fähigkeiten eventuell noch, sagen wir mal, wenigstens mir angucken können. Und ob das dann tatsächlich für die DM reicht, um eben vielleicht wieder Vizemeister zu werden, dann ja, werden wir sehen, würde ich sagen. Ich hoffe es.
Man hat jetzt gar nicht unbedingt vor, deutscher Meister zu werden, weil der Tade Rosenfeld einfach ein solches Schwergewicht ist?
Ja, also sagen wir mal so, der Tade ist auf jeden Fall bis jetzt noch definitiv eine Spur besser als ich. Das zeigen ja auch die Ergebnisse sowohl von der Weltmeisterschaft als auch jetzt zum Beispiel hier in Prag, wo er Vierter geworden ist. Er ist halt da auch beim ersten Spieltag von der DM mit 7 Siegen heimgegangen, auch wenn ich der Einzige war, der ihm einen Satz abnehmen konnte. Im Moment reicht es einfach noch nicht ganz für Tade. Yeah. Sollte es bis dahin soweit sein, freue ich mich natürlich. Ich nehme auch einen deutschen Meister, aber ich bin im Moment noch nicht mal sicher aufgrund der aktuellen Trainingssituation in Frankfurt, ob es für einen Vizemeister reicht. Also, yeah. Ja.
Weltrangliste haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen. Du bist als 28, glaube ich, hier ins Turnier gegangen. Dürftest jetzt ein paar Punkte dazu kriegen. Ist das Ziel in Pisa, die Top 20 dann perfekt zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch mit ein Grund, warum ich dieses Jahr zwei internationale Turniere spielen möchte. Weil letztes Jahr war ich nur in Finnland und habe da auch schon einen 10. Platz gemacht gehabt. Und deswegen, das hat einfach trotz WM-Teilnahme nur für Platz 23 zwischenzeitlich mal gereicht. Und dann werden ja die Weltranglistenpunkte wieder aberkannt, wenn man ein Turnier nicht spielen kann. Okay. Und von dem her bin ich dann eben, wie du sagst, auf Platz 28 abgerutscht. Und jetzt dürfte ich wieder so vielleicht 23, 24, 25, je nachdem, wie die anderen punktemäßig dastehen, das dürfte ich jetzt wieder haben. Und ja, wenn ich dann wieder so um die also grob um die 100 Punkte kriegen könnte in Pisa, dann wäre ich wahrscheinlich schon unter den Top 20. Ja, das ist mein Ziel.
Dafür wünsche ich mir alles Gute und auch für alles andere, was da die nächste Zeit noch ansteht. Danke dir für die Zeit, Manfred Schappenberg. Ja. Birgit Riester, Platz 6 am Ende, 4 Plätze besser als im Vorjahr. Das ist doch mit Sicherheit sehr zufriedenstellend für dich.
Ja, das ist ein sehr schöner Erfolg, auch wirklich hier mein bestes Ergebnis bei so einem Turnier. Einmal bei der Top 12 war ich auch Sechster, aber das sind natürlich auch viel weniger Teilnehmer. Aber da war es auch sehr knapp. Und jetzt so dieser 6. Platz ist schon sehr schön. Wobei man sagen muss, es fehlten auch einige ganz vorne in der Weltrangliste.
Jetzt wollte ich gerade fragen, was der Schlüssel für dich war, wie das aus deiner Sicht zustande gekommen ist. Ich meine, ich glaube, es gab zwei Schlüsselspiele. Einmal in der Zwischenrunde das ewig junge Duell mit Sabrina Schmitz und dann, ich glaube, das Platzierungsspiel nach dem Viertelfinale, was du dann auch für dich entscheiden konntest. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, genau. Also das Spiel gegen Sabrina. Gut, in der ersten Runde habe ich im Prinzip alle Spiele gewonnen. Bin dann als Gruppenerste weiter und hatte dann die Ella, die Weltranglistenerste, und eben die Sabrina in der Gruppe. Und da war uns beiden eigentlich schon klar, Sabrina und mir, wer dieses Spiel gewinnt, weil wir beide wahrscheinlich nicht gegen Ella gewinnen würden, wäre dann eben weiter im Viertelfinale. Und nachdem das dann, in Prag hatten Sabrina und ich das Viertelfinale gegeneinander, da hat sie gewonnen. Jetzt ich mal wieder, also das geht so ein bisschen hin und her zwischen uns.
Wie viel hat deiner Meinung nach im Viertelfinale dann irgendwie gefehlt? Du konntest ja immerhin einen Satz gewinnen.
Ja, ich konnte gut mitspielen. Der eine Satz war auch zu 9, da stand es 9-9, da hat sie dann aber auch das Tor gemacht. Insgesamt hat sie, glaube ich, mehr mich gelesen und meine Schwächen gefunden, wobei wir schon einen ähnlichen Spielstil hatten. Also es war nicht so ein Geballere, sondern man hat wirklich versucht, den anderen auch auszuspielen, und das hat bei ihr etwas besser geklappt als bei mir.
Hättest du gerne mehr Spiele gehabt? Also es ist ja etwas, was hier in Prag immer wieder manch einer festgestellt hat, dass dann gerade auch die Frauen im Vergleich zu den Männern, die ja am Ende 10 Spiele hatten, irgendwie ein bisschen benachteiligt waren. Wie ist es aus deiner Sicht in dieser Richtung?
Ja, es war so, dass ich am zweiten Tag wirklich nur das eine Spiel gegen Sabrina hatte. Ich hatte nun am Anfang eine Vierergruppe, da hatte ich 3 Spiele und das eine Spiel von der zweiten Runde auch noch am ersten Tag. Und dann hatte ich am zweiten Tag nur ein Spiel. Dadurch, dass aber unsere Trainerin diesmal nicht mitgefahren ist, war ich dann am zweiten Tag eben auch als Coach für den Horst Grifferton tätig und hatte auch genug zu tun und dafür eben dann mehr die Zeit genommen. Aber Spiele hatte ich jetzt am zweiten Tag eben nur das eine. Und dadurch war es ganz schön, dass das mit dem Viertelfinale geklappt hat. Und dann waren es eben noch die 3 Spiele wirklich dann am gestern.
Ja. Wie sehr schaust du auf die Weltrangliste, auch im Hinblick dadurch, dass ja im Oktober die Top 12 in Deutschland stattfinden?
Ja, ich würde natürlich schon ganz gerne da hinfahren. Kommt, glaube ich, sehr stark darauf an, wer sich jetzt für die Europameisterschaft qualifiziert. Ja. Und je nachdem, ob die dazu rechnet oder nicht, wahrscheinlich ja schon, wenn sie im August ist, wird das sich ergeben.
Nächstes Turnier ist dann Bundesliga, Deutsche Meisterschaft. Was hast du dir für diese Turniere dann in nächster Zeit vorgenommen und worauf liegt vielleicht jetzt auch der Fokus im Training? Weil von solchen Turnieren nimmt man ja immer wieder auch Dinge mit.
Ja, ich nehme eigentlich immer das Gleiche mit und kriege es jedes Mal wieder nicht hin, meine Abwehr ganz noch besser in den Griff zu kriegen. Ich glaube, nach vorne ist das gar nicht schlecht. Da dürfte es manchmal in heute vielleicht etwas gezielter sein, aber ich habe ein Abwehrproblem und an dem arbeite ich schon so lange. Ich hoffe, ich kriege es noch hin.
Und im Hinblick jetzt auf die Deutsche Meisterschaft, da ist ja schon ein Spieltag gespielt. Wie siehst du da deine Position im Kampf um, ja, ich meine, am Ende kommen ja die 8 dann auch ins Viertelfinale, die ersten 8, aber generell, wie siehst du da deine Chancen und was hast du dir da vielleicht auch vorgenommen?
Ja, also ich denke, unter die ersten 8 dürfte ich kommen. Also auch wenn ich jetzt schon gegen Antje Samurai und Bettina Stephan die 2 Spiele verloren habe. Aber dann kommt es entscheidend, denke ich, auf das Viertelfinale an. dass man da jemanden erwischt, der einem liegt und dass man da in diesem Spiel gut drauf ist. Ich glaube, da kommt es gar nicht so drauf an, wie man in der Gesamtschau nach allen Spielen dasteht, ob man da nur Dritter oder Fünfter ist, sondern dieses eine Spiel wird entscheiden, ob man unter den ersten vier weiterspielt oder nicht.
Dann wünschen wir dafür viel Erfolg und gratulieren zu diesem Ergebnis. Beste Dame bei diesem Turnier auf Platz 6 hier in Prag, Birgit Riester.
Vielen Dank.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Kevin, wir haben die drei gehört, also Zufriedenheit natürlich bei Ihnen über Ihre Platzierung. Wie geht's denn jetzt weiter im Kalender der Showdowner? Vor allen Dingen das Coronavirus wird da ja sicherlich auch dann sehr entscheidend sein dafür, wie es überhaupt weitergehen kann.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt zwei wichtige nationale Termine, ich glaube sogar drei, wo ich jetzt nicht glaube, dass Corona uns irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen wird. Es sei denn, wir haben in Deutschland irgendwann auch die Zustände, dass außer der Arbeit alles andere zu ruhen hat. Am 21. und 22. März wird in Duisburg der erste Spieltag der Teambundesliga stattfinden. Da scharren einige mit den Hufen, zumal es jetzt eine interessante Regeländerung gibt. Bislang wurden ja 4 Einzel und 1 Triple gespielt. Und das letzte Einzel wurde jetzt so modifiziert, dass es so ist, dass nur jeder Spieler einen Satz spielen darf. Also ich muss 3 Leute aufstellen, darunter mindestens eine Dame, und muss auch schon angeben, welchen Satz diese Spieler dann entsprechend spielen würden. Das heißt, die Teams, die entsprechend ausgeglichen aufgestellt sind, werden da natürlich nochmal einen Vorteil bekommen. Und die Teams, die vor allem von einem Spieler entsprechend abhängig waren, aber für die wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Also Bundesliga, der erste Termin, dann wird Anfang April in der B-Division bei den Herren und Damen die Entscheidung fallen, wer aufsteigt und wer absteigt, und dann 17. bis 19. April A-Division, finaler Spieltag in Frankfurt, also quasi deutsche Meisterschaft, da werden die Entscheidungen fallen, wird Tade Rosenfeld zum 4. Mal in Folge deutscher Meister und kann auch Antje Samurai ihren Titel verteidigen. Das wird national in den nächsten 4 Wochen los sein. Und international, gutes Stichwort, natürlich dann Corona. Vom 29. April bis 3. Mai sind eigentlich die PISA Open angesetzt. Und jetzt ist es ja so, dass in Italien die Maßnahmen so sind, dass bis 3. April keine Veranstaltungen stattfinden. Und es gibt entsprechende Aussagen vom Organisationskomitee aus Pisa, dass man abwartet, was nach dem 3. April passiert und möglicherweise bereits am 4. April rund um dieses Datum herum eine Entscheidung treffen will, dass im Raum steht, die Pisa Open zu verlegen, ausfallen zu lassen. Das sind so die Möglichkeiten, die aktuell da sind. Und wenn man sich das so anguckt, realistisch scheint es schon, dass dieses große Turnier, wo ja wieder 60 Herren und über 30 Damen, also wo wir 100 Spielerinnen und Spieler zusammen haben werden, plus Schiedsrichter, Betreuer etc., wo auch aus Deutschland 25 Herren und Damen plus Begleitungen anreisen werden. Ich gehe schon davon aus, dass dieses Turnier verlegt wird.
Und wie ist das möglich, jetzt im Rahmenkalender von Showdown das neu zu platzieren? Das wird ja auch für die Sportler dann ziemliche organisatorische Schwierigkeit geben.
Das Schwierigste ist, weil wir, abgesehen vielleicht von den Polen oder Finnen, eigentlich alles Amateure sind, gibt es halt genug Leute, die sich entsprechend ihren Urlaub da eine Woche gelegt haben auf das Turnier in Pisa. Und es wird halt Spieler geben, die jetzt teilnehmen hätten können und es dann aber nicht mehr können, weil einfach der Urlaub verplant ist. Wenn wir auf den Rahmenkalender schauen, gibt es Möglichkeiten. Man muss halt sehen, dass es im Juli noch 2 Weltranglistenturniere in Lettland und Litauen gibt. Im August ist die Europameisterschaft in Bulgarien geplant und im Oktober finden die European Top 12 in Kamm-Kaiserau hier in Deutschland statt. Das ist das erste Weltranglistenturnier, das wir jemals auf deutschem Boden haben werden. Das heißt, wenn man sich das so anguckt, der Juni wäre eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen zu kurzfristig. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass sie in den September gehen oder vielleicht auch in den November gehen. Aber es wird dann mit Sicherheit Rotationen in den Spielermeldungen entsprechend geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dann auch so kulant sein werden und sagen werden, dass man sich entsprechend abmelden kann und dass es dann nochmal ein neues Fenster gibt, um möglicherweise dann wieder neue Anmeldungen entgegenzunehmen. Ich persönlich bin in der Position, weil ich ja gerade noch im Studium bin, dass ich das spielen könnte, wenn es verlegt wird, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen. Es gibt natürlich auch ein paar Wochenenden, die bei mir blockiert sind und schon auch plane, bei einem zweiten Termin in Pisa teilzunehmen. Muss man aber jetzt einfach mal sehen, wie sich das verändert. Möglichkeiten im Rahmenkalender sind da. Die Entscheidung liegt dann aber entsprechend bei der International Blind Sports Association in der Zusammenarbeit mit dem OK, der Pisa Open, die aber schon gesagt haben, dass sie sehr, sehr bemüht sind, dass das Turnier auf keinen Fall ausfällt.
Also, Näheres werdet ihr dann zur gegebenen Zeit erfahren, wenn da dann Entscheidungen gefallen sind. Ich sage auf jeden Fall für heute erstmal vielen Dank an Kevin Barth für seine Berichte vom Turnier in Prag.
Sehr, sehr gerne.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.